Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
Ja, und nachdem wir letzte Woche deinen letzten und vierten Teil über den langen Weg zur Bundesliga hatten.
Ja, es war eine ganz spannende Recherche, aber ich freue mich jetzt auch schon auf ganz andere Themen.
Genau, heute gehen wir über zum Football aus einem relativ aktuellen Anlass. Denn während wir das hier aufnehmen im Mitte April, nähert sich der NFL Draft 2025. Aufgrund dessen habe ich mich entschlossen, meine kurze Geschichte über den NFL Draft und wie er funktioniert und seine Strategien zu machen.
Oh, da bin ich echt interessiert. Ich habe heute Morgen noch in der New York Post Berichte gelesen, wie die New Yorker Vereine sich auf den Draft vorbereiten, wo die ihren Schwerpunkt setzen. Und bin echt interessiert, wie es da überhaupt zu kam und so ein paar Hintergründe zu hören. Ja, leg gern mal los.
Ja, der NFL Draft ist halt eins der zentralen Ereignisse im Kalender der NFL. Jedes Jahr bietet er College-Spielern die Chance, in das professionelle Football-Geschäft einzusteigen und ist einer der wesentlichen Bausteine zur Stärkung und zum Ausgleich der Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Mannschaften innerhalb der Liga. Und am Anfang schauen wir uns mal die Geschichte des Drafts an. Das wird diesmal etwas kürzer als sonst. Der NFL Draft, der beginnt halt schon in den 30er Jahren. Ja, zu der Zeit in den 30er Jahren lenken vor allem 5 Franchise-Besitzer die Entwicklung der NFL. Das war der George Halas, der Gründer der NFL und Besitzer der Chicago Bears. Dann Tim Mara, der Besitzer der New York Giants. George Preston Marshall, der Besitzer der Redskins. Und Burt Bell, der Besitzer der Philadelphia Eagles, die aber erst 1933 gegründet wurden. Und dazu kommt dann noch Art Rooney, das ist der Besitzer der Pittsburgh Steelers gewesen. Wesentlich waren dann auch noch Joe Carr, das war der Ligapräsident, und der Curly Lambeau von den Green Bay Packers. Die NFL war halt zu dieser Zeit noch in 2 Lagern geteilt. Das waren halt die, die immer gewannen und finanzstark waren. Die Bears, die Giants, die waren 1933 und 1934 im Finale. Und natürlich die Packers, die 1929 bis 1932 3 Meisterschaften gewannen. Und dazu kamen noch die Washington Redskins. Und dann hatte man noch die anderen Vereine, die eben genau das Gegenteil waren. Die hatten Probleme, die Stadien voll zu kriegen. Die machten jedes Jahr Verlust, sodass die Eigentümer das ausgleichen mussten. Das wollte dann vor allem der Besitzer der Philadelphia Eagles, der neu eingestiegen war, 33 ändern.
Naja, ich meine, diese Ungleichgewichtigkeit, die macht ja auf Dauer auch keinen Sinn für die Liga. Idealerweise würden ja alle eine gewisse Stärke haben und es würde dann wettbewerbsfähiger.
Ja, aber zu der Zeit war das schon was Neues, weil im Baseball gab es das ja überhaupt nicht.
Stimmt, da wollte man diese fest zementierten Verhältnisse eigentlich auch gar nicht ändern.
Genau, und das war ja das große Vorbild für die NFL eigentlich. Aber hier bei der NFL war es jetzt ja so, dass die NFL auch noch gar nicht so eine Top-Sport- oder Top-Liga war. Die waren ja noch in der Gründungsphase und Football war ja vor allem nur ein College-Sport. Den sah man gar nicht so als Profisport.
Nee, die waren weit, weit, weit vom Status der Major League entfernt.
Und das Problem für die war halt, dass, wie das halt auch im Fußball bei uns so ist, dass die besten Spieler vom College immer zu den besten Mannschaften gingen, die natürlich auch das meiste Geld hatten, um es zu bezahlen. So ging die Schere immer weiter auseinander, schon zu dieser Zeit.
Ja.
Also das zeigt sich zum Beispiel an einem Beispiel von einem Stan Kostka. 1934 hatte Stan Kostka eine hervorragende College-Saison als Running Back bei der University of Minnesota und führte die Minnesota Gophers 1934 zu einer ungeschlagenen Saison. Also jedes Team wollte den dann haben.
Boah, krass, ungeschlagen.
Ja, und er war halt der Top-Spieler, ne? Weil er vor allem das Running Game die Hauptspielweise war. Und jetzt wollte halt auch der Burt Bell von den Eagles, der wollte sein Team unbedingt besser machen, der hasste es nämlich zu verlieren und der wollte zu den 5 Besten gehören. Und er hat sich dann gedacht, dann fahre ich von Philadelphia nach Minnesota, was ja echt weit ist, und besuche den persönlich.
Ach nee.
Ja, der hat ihn dann auch getroffen in einem Hotel und hat ihm dann ein Angebot gemacht von $3,500. Und der Kostka sagte, ja, ich habe schon so ein Angebot. Und dann hat der Burt Bell gesagt, na gut, dann zahle ich 4.000. Und dann wollte der Spieler allerdings eine Stunde Bedenkzeit. Nach dem Gespräch rannte der dann sofort in die Lobby und suchte ein Telefon. Das wusste der Bell, das konnte der sich denken. Und der rief dann das Team an, das ihm die $3,500 auch geboten hat und hat denen dann gesagt, hier, der Burt Bell sitzt bei mir, der bietet mir 4.000. Also ist der Burt Bell hinterhergegangen und hat zu dem gesagt, pass mal auf, so wird das nichts. Ich gebe dir sogar $6,000, wenn du jetzt sofort unterschreibst.
Aha.
Das hat er aber nicht gemacht.
Nein.
Nein. Der hat dann gesagt, ja, das überlege ich mir noch. Und dann ist der Wut in Brand gegangen und wieder in den Zug gestiegen. Und tatsächlich ist dann dieser Spieler von den Brooklyn Dodgers verpflichtet worden, die damals ja auch Football spielten. Die zahlten ihm immerhin 5.000. Zwar noch weniger, als der Bell ihm geboten hatte, aber er wurde damit zum bestverdienendsten Spieler in der NFL. Und der Bell war außer sich und fand es auch überhaupt nicht gerecht, dass so ein College-Spieler, der ja überhaupt noch nichts bewiesen hat, ist auf einmal der bestbezahlte Spieler in der NFL. Und er sah ja voraus, dass diese Spirale der hohen Spielergehälter immer weitergehen würde.
Die etablierten Spieler fanden das bestimmt auch nicht so witzig, dass ein ganz junger Mann, der noch gar nichts geleistet hat, dann gleich Top-Earner war.
Genau, also die haben natürlich dann sofort die Besitzer aufgesucht und haben gesagt, ich will jetzt auch mehr Geld. Und auf der Rückfahrt von Minnesota kam ihm dann die Idee des Drafts. Ende 1934 war es dann so, dass Art Rooney, der Besitzer Pittsburgh Steelers, den Giants das Nutzungsrecht an zwei Spielern überließ, weil sie die Postseason verpasst hatten und der sah das als gutes Geschäft an, die für diesen quasi für die Endspiele die zu verleihen.
Dann waren die wirklich spielberechtigt?
Ja, und das fand der George Preston Marshall, nämlich von den Washington Redskins, die auch in den Playoffs waren, auch gar nicht gut. Und dann gab es tatsächlich einen Prozess und der Joe Carr, der Präsident der NFL, hat dann entschieden, nee, das geht so nicht. Also tatsächlich wäre es dann so, also bei einer Ligasitzung sind die alle zusammengekommen und dann hat die NFL eine Verzichtsregel aufgenommen. Und ja, das ist sozusagen, dass jeder Spieler, der von einem Team während der Saison entlassen wurde, konnte dann von jedem Team verpflichtet werden, aber nur in der umgekehrten Reihenfolge. Also die schlechtesten Teams hatten das erste Wahlrecht und nicht die, die in die Playoffs kommen. Also im Grunde war das schon so eine Vorstufe, ne, wie es später dann im Draft auch sein sollte. Und schon Anfang 35 haben sich dann die Besitzer der schwächeren Teams unter der Führung von dem Bert Bell zusammengetan und hatten diese Idee des Drafts für die College-Spieler.
Ich finde das ziemlich gut, den Gedanken, dass man diese in dem Moment ja schwächeren Teams versucht auch so ein bisschen zu stärken, indem die das erste Zugriffsrecht haben, um insgesamt so eine Balance in der Liga hinzukriegen.
Ja, genau dazu kommen wir nämlich jetzt, denn der Bell und die anderen Besitzer haben dann auch wieder so eine Sitzung einberufen und haben dann auch den Tim Murrah und den George Halas, die ja die reichsten Vereine hatten, überzeugt. Vor allem halt mit dem Argument, dass die Spielergehälter immer weiter steigen werden, wenn das so weitergeht. Und das wäre ja auch für die irgendwann schlecht. Und natürlich, auch der Gesichtspunkt war natürlich auch, da die NFL noch nicht so sattelfest war. Das war ja noch kein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, sondern die hatten immer wieder finanzielle Schwierigkeiten. Aber auch die guten Mannschaften. Und das war dann tatsächlich so, dass die sich dann einigen konnten, zum Wohle der Liga wurde dann dieser Draft eingeführt mit der Folge, dass die schlechtesten Teams der Vorsaison das erste Wahlrecht haben.
Das ist sehr, sehr cool, weil im Baseball zu der Zeit und auch etwas später wurden solche Bestrebungen ja sofort abgelehnt.
Ja, das ist ja bis heute auch so einer der wichtigsten Punkte überhaupt, dass es dazu kommt, dass grundsätzlich ja jedes Team irgendwie die Chance hätte, mal in die Playoffs zu kommen oder auch eine Super Bowl zu gewinnen. Ja, und die NFL hat dann auch schnell gehandelt. Schon am 8. Februar 1936 gab es im Ritz-Carlton Hotel in Philadelphia den ersten Draft. Nur wusste keiner davon, außer den Besitzern der NFL. Auch die Spieler nicht. Sondern man traf sich da in dem Hotel und hatte dann so ein paar Regeln aufgestellt für die Auswahl der Spieler. Das Problem war, man wusste überhaupt nicht genau, was für Spieler gibt es denn überhaupt. Denn es gab keine Zusammenhänge, es gab ja keinen Draft vorher. Also musste man jetzt gucken, so Listen erstellen, in welchen Colleges welche Spieler abgehen würden. Und die wolle man dann verpflichten. Und man hat dann eine Liste von 90 Spielern zusammengestellt, so aus Zeitschriften, lokalen Colleges, Anrufen bei verschiedenen Trainern, wer denn da zur Wahl stehen würde. Und so hat dann jedes Franchise in umgekehrter Reihenfolge des Vorjahresergebnisses dann die Spieler ausgewählt. Das Problem war aber ja halt, dass die potenziellen Spieler gar nichts davon wussten.
Ach, da gab es gar keinen Kontakt.
Man wusste gar nicht, ob die überhaupt professionell Football spielen wollten.
Die hätten ja auch sagen können, ich habe jetzt meinen College-Abschluss und ich mache jetzt, weiß ich nicht, gehe in irgendeine Firma.
Genau, oder noch so ein weiteres Studium oder Ähnliches.
Stimmt, oder so.
Man muss auch sehen, dass die Gehälter in der NFL ja zu dieser Zeit, wo ich ja eben gesagt habe, so im Jahr 3.500 oder 4.000, das war jetzt nicht so exorbitant viel, also nicht so wie heute ein Normalverdiener zu einem Profi. Das war ja noch nicht so, dass man damit ausgesorgt hatte.
Das war ja noch gar nicht so etabliert, dass man sagt, ach, ich werde Berufssportler. Das musste sich ja auch rechnen. Das war im Baseball ja teilweise auch noch gar nicht der Fall. Die hatten ja immer noch einen Job dann in der Zeit, wo die Liga eben nicht aktiv war.
War ja auch so, dass das viele Akademiker halt waren. Die hatten die wollten halt was ganz anderes werden.
Die hatten ganz andere Chancen.
Und so war es dann halt so, dass der Draft zwar über 9 Runden ging, von keinen Medien irgendwie beachtet wurde. Man wusste ja gar nicht, wen die wählen. Und der erste Spieler, der ausgesucht wurde, war der Jay Berwanger. Und der wurde von den Philadelphia Eagles ausgewählt, weil die das schlechteste Team waren.
Und jetzt wäre interessant, hat er denn auch einen Vertrag unterschrieben oder hat er das überhaupt erfahren und hat er dann abgelehnt oder wie lief das
bei ihm? Ja, erfahren hat er es. Der Bell hat ihn dann nach dem Draft angerufen beziehungsweise Kontakt mit ihm aufgenommen und es war dann tatsächlich so, dass der nicht wollte. Und dann für diesen Fall hatte man tatsächlich auch noch eine Regelung gefunden, dass wenn man ein Team sich mit einem Spieler nicht einigen konnte, dann konnte man sozusagen dieses Versuchsrecht, den zu verpflichten, an ein anderes Team abgeben und von denen was bekommen. Ja. So haben die das dann auch gemacht. Der George Halas dann von den Chicago Bears hat es dann ebenfalls versucht bei dem Berwanger, hat es aber auch nicht geschafft. Also tatsächlich haben nur 24 von 81 gewählten Spielern tatsächlich in der NFL angefangen. Also eine ganz miese Quote.
Kann man sich ja gar nicht heute mehr vorstellen.
Das Problem war, dass die auch noch andere Sportarten ausgeübt haben. Und 36 fanden ja die Olympischen Spiele statt.
Oh ja.
Und wenn die Profi geworden wären, hätten die ihren Amateurstatus verloren.
Genau, Start dieser Irrsinn mit diesem Amateurgedanken.
Ich habe dann gelesen, dass der Anreiz für diese Amateure, gerade dann diese Reise über den Atlantik nach Europa, das war so eine Sogwirkung, dass sie halt in dem Jahr gar nicht spielen wollten. Irgendwas anderes, jedenfalls keinen Profisport machen wollten.
Reisen zu anderen Kontinenten für die allermeisten auch noch eine echte Sensation. Das gab es ja eigentlich gar nicht. Nur für extrem Reiche, die konnten das ja machen.
Genau, und die hatten dann halt die Möglichkeit, durch Europa zu reisen und so. Das war natürlich ein Riesenanreiz. Bei dem ersten Draft war es dann auch so, dass der Sohn von dem Tim Mara, der Wellington Mara, der war dann noch sehr jung, Anfang 20, der entwickelt sich sozusagen als Experte, was College-Spieler anging. Denn der hatte sich schon früh alle möglichen lokalen und auswärtigen Zeitungen besorgt und Statistiken geführt. Der hatte sie so angelegt und geguckt, wir sind wirklich so die Besten.
Ja.
Und so haben dann die Giants den Taffy Lehman gedraftet. Der war im ersten Jahr der beste Running Back und war danach auch Quarterback und Receiver. Also das war ein sogenannter Triple Threat.
Wow. Ja, meistens hatten die ja mindestens, also wenn du jetzt nicht gerade Quarterback warst, hast du ja Offensive und Defensive gespielt und der war sogar auf 3 Positionen einsetzbar. Krass.
Und infolge des Drafts reduzierte Tim Mara dann auch mal schnell die Gehälter bei den Giants. Der hatte da einen Spieler, Ken Strong, der hatte $6,000 im Jahr verdient und als es um die Vertragsverlängerung ging, hat er zudem gesagt, du verdienst jetzt nur noch 3.200 pro Jahr, weil die College-Spieler, die sind ja viel billiger als du.
Ach, übrigens am Rande gesagt, die Familie Mara hat immer noch 50% Anteil an den Giants und der Enkel von dem Tim Mara, John Mara, der ist also da immer noch in der Leitung des Teams aktiv.
Was es vielleicht nicht unbedingt besser macht in der heutigen Zeit.
Nicht unbedingt, nein. Und dieser John ist der Sohn von dem Wellington Mara.
Ja, auf jeden Fall senkte dann der Draft auf jeden Fall die Gehälter in der NFL, was natürlich die gestandenen Spieler auch nicht besonders gut fanden, dass jetzt so eine Flut von billigen, jungen Spielern kommt. Aber es zeigte sich auch schnell, es kann auch andersrum gehen. So hat der Art Rooney, der Besitzer der Steelers, einen Byron the Wizard White verpflichtet, 1938, obwohl der öffentlich erklärt hatte, er will kein Profispieler werden. Ach. Und er wollte lieber ein Studium fortsetzen.
Sehr vernünftig.
Ja, aber so ganz vernünftig war es dann nicht. Nämlich als er dann gehört hat, dass der Rooney ihm $15,000 bietet. Also mehr als das Doppelte des Bestverdiensten, hat er dann doch gesagt, naja, okay, dann spiele ich doch noch die 1 oder 2 Saisons Profi-Football. Und das hat zu großem Ärger bei den anderen Besitzern geführt, weil der damit so die Preise wie so hat explodieren lassen. 1937 beim zweiten Draft, da war dann auch wieder der Wellington Mara, die führende Persönlichkeit. Der hatte eine Liste mit 167 Spielern diesmal erstellt, wollte diese allerdings dann nicht mit den anderen Teams teilen. Aber sein Vater, der hat ihn dann gezwungen, das doch zu tun, weil er gesagt hatte, wir sind zwar Gegner auf dem Feld, Aber wir sind auch Partner, was das Geschäft angeht. Und die Liga geht allem anderen vor.
Das ist der entscheidende Gedanke, den die NFL im Gegensatz zu allen anderen dieser großen Sportligen in den USA sehr früh schon hat.
Ja, das hat der Wellington Mara so hingenommen für das Jahr. Aber im nächsten Jahr hat er auch wieder eine Liste erstellt. Alle hatten es ja jetzt schon darauf eingestellt, dass der das ja macht. Man hat ihn auch immer so mit Standing Ovations nach dem Draft irgendwie applaudiert, dass er das alles so macht.
Ja.
Aber im Folgejahr haben die dann einen Spieler verpflichtet, die Giants, Walt Nielsen, der stand gar nicht auf der Liste. Da waren dann alle irgendwie perplex und sagte,
darf man das?
Da sagte der Wellington Mara, ich habe ja eine Liste erstellt, aber ich habe nicht gesagt, dass ich jeden Spieler auf diese Liste setze.
Ah.
Der hatte dann quasi noch eine zweite Liste nur für sich.
Böse.
Aber das hat dann dazu geführt, dass alle anderen Teams auch angefangen haben, Scouts einzusetzen, Leute eingestellt, die halt auch Statistiken führen, sich auch durchs Land fahren und sich die besten Talente angucken. Also das hat dann zu so einer Entwicklung geführt. 1939 galt Kenny Washington als das allergrößte, sozusagen ein Jahrzehnttalent. Das Problem war nur, als die Franchise-Besitzer beim Draft herausgefunden haben, dass das ein Afroamerikaner ist, wurde er von keinem Team gedraftet.
Die hatten da schon diese Segregation auch in der Liga dann mittlerweile.
Ja, offiziell hatten sie sie ja angeblich nicht, aber...
Unausgesprochen.
Ja, unausgesprochen war es dann ein merkwürdiger Zufall, dass der beste Spieler nicht gewählt wird.
Total übel, aber die haben das durchgezogen, denke ich mal, ne? Der hat nicht gespielt.
Nein, hat er nicht, sondern er ist erst 1946 in die NFL aufgenommen worden, musste sich bis dahin bei so halbprofessionellen Teams verdingen.
Ja, der Draft entwickelte sich dann in den nächsten Jahrzehnten immer weiter. Er wurde auf 20 Runden ausgeweitet. Und ab 46 ging ja dann die AAFC an den Start mit 8 Teams.
Ja.
Und die haben natürlich ihren eigenen Draft durchgeführt. Und auch das führte dann schon wieder zu einem Anstieg der Spielergehälter, weil man sich so Konkurrenz gemacht hat.
So, die beiden Ligen haben sich gegenseitig hochgeschaukelt und immer versucht zu überbieten.
Ja, da war das noch nicht ganz so schlimm, wie das später sein wird, weil die hatten noch nicht so viel Geld.
Die Ressourcen fehlten.
Genau, da fehlten ein bisschen die Ressourcen und die Liga gab es ja auch nur bis 1949. Und danach haben die ja fusioniert. Dann hat man wieder einen gemeinsamen Draft durchgeführt, war ja eine Liga. Und 1961 kam ja dann die AFL dazu als Konkurrenzliga und da ging der Spielerkrieg dann so richtig los, weil das führte dann für beide Ligen zu einem ruinösen Wettbewerb. Da stiegen die Gehälter sprunghaft an.
Ja.
Und dann gab es ja deshalb auch die Fusion 1970 mit so einem Dreijahresanlauf. Die haben das ja nicht sofort gemacht. Und dann hatte die NFL fast doppelt so viele Teams und dann wurden nur noch 12 Runden im Draft durchgeführt.
Mhm.
1976 wurde dann Paul Salata als letzter Spieler des NFL Drafts gewählt. Und da hat man ihn das erste Mal Mr. Irrelevant genannt.
Mr. Irrelevant, das ist ja witzig.
Ja. Und damals gab es eine einwöchige Urlaubsreise für diesen nach Kalifornien. Und dann durfte der auch an Spaß-Golfturnieren teilnehmen. Und er bekam auch eine Trophäe, die Lowman's Trophy.
Ernsthaft? Also der zuletzt ausgewählt wurde, der ist fast also unwichtigste, der wurde quasi geehrt mit vielem.
Ja, aber so als mit Humor, ne? Diese Trophäe war dann an die Heisman Trophy angelehnt und während bei der Heisman Trophy der Footballer den Ball ja fängt, lässt der Lowman quasi den Ball fallen.
Oh, das ist ja, er muss ja echt Humor haben, um das gut zu finden.
Ja, Mr. Irrelevant, der ist ja Brock Purdy. Der Quarterback der 49ers, der war ja der Letzte, der war ja auch sowas.
Nein, das wusste ich nicht.
Aber es wird jetzt nicht mehr so, ich weiß nicht, ob sie es noch immer so machen, dass sie dann eine Urlaubsreise bekommen, aber das sollte sozusagen, das sollte so ein Spaß-Event sein. Also auch ein bisschen auch peinlich für die Spieler, aber...
Ja, aber war nicht. Die haben das mitgenommen, vermutlich, ne?
Naja, gut, was umsonst ist, ne?
Genau.
Und 1979 wurde der Draft das erste Mal im Fernsehen gezeigt und in den 80er und 90ern wurde dann das richtig als Event aufgezogen.
Ja, mit stundenlangen Vor- und Nachberichten und über Wochen geht das ja jetzt in amerikanischen Medien, wird ja schon dauernd geschrieben, wie die einzelnen Teams, welche Strategie die im Draft dann auswählen oder auch auswählen sollten. Wird
ja
auch stark.
Ja, es gibt ja auch diese ganzen Mock-Drafts.
Ja.
Aber um den Draft auch so richtig zu verstehen, muss man auch wissen, was die Free Agency ist und der Salary Cap. Denn ohne die beiden kann man die Bedeutung des Drafts auch nicht verstehen. Denn die heutige Free Agency, die immer im März, also vor dem Draft, stattfindet, ist ja die Transferperiode der NFL, bei denen dann viele Spieler, bei denen der Vertrag ausläuft, wechseln können von einem Team zum anderen.
Das gilt unbegrenzt allerdings nur für Spieler, die schon 4 NFL-Jahre gespielt haben.
Das Ganze gibt es aber erst seit 1994, also noch nicht so lange.
Ich kann mich auch noch sogar noch an die Zeit davor erinnern.
Ja, von 1920 bis 1946 war es so, da galt die Reserve Rule. Das heißt, so ähnlich wie im Baseball konnten die Vereine die Verträge einseitig immer wieder verlängern. Unbegrenzt.
Und die endete bereits 1946. Das finde ich auch sehr spannend. Bei dem Baseball ging das bis in die 70er Jahre.
Ja, 1947 wurde die One-Year-Option-Rule eingeführt. Da konnten die Vereine offiziell immer nur um ein Jahr einseitig verlängern. Und danach war der Spieler frei. Komischerweise wechselte aber erst 1962 der erste Free Agent aufgrund dieser Regel. Also es gab starke Absprachen zwischen den Besitzern nach dem Motto, wir wollen das nicht.
Mhm.
Und der Carol Rosenblum, der Besitzer der Colts, der hat diese Regelung gebrochen, was dazu führte, dass der Besitzer der 49ers, der dadurch einen Spieler verlor, so wütend war, dass er mit diesem Besitzer nie wieder ein Wort gewechselt hat.
Oh.
Und der Rosenblum, den hatten wir ja schon, das war ja der Besitzer der Baltimore Colts und später dann der Besitzer der LA Rams.
Ja, der ist auch unter ganz mysteriösen Umständen verstorben, fällt mir da gerade ein.
Ja, aufgrund der Beschwerde der 49ers war es dann so, dass der Commissioner Roselle die Roselle-Rule einführte. Und diese gewährte dem Commissioner das Recht, im Falle eines Wechsels einer vom Käuferteam zu zahlende Kompensation zu zahlen wäre, in Geld, in Spielern, in Draftpicks. Ja, okay. Im Grunde sozusagen hat er es dann in der Hand, obwohl der Spieler ja frei wechseln darf, dann für den kaufenden Verein oder den, bei dem er dann unterschreibt, doch noch irgendwie was einzufordern, was die an das andere Team abgeben müssen. Und das führte dann dazu, dass bis 1974 nur 34 Spieler in der NFL gewechselt sind.
Sehr, sehr wenig.
1976 war es dann soweit, dass die Spielervereinigung, die gegründet wurde, gegen diese Roselle-Rule vorgegangen ist. Das neue System, was von der Spielergewerkschaft dann ausgehandelt wurde, sah nun vor, dass jedes Team das Vorrecht hatte, den neu ausgehandelten Vertrag eines Spielers zu übernehmen. Lehnte das ursprüngliche Team dies ab, so erhielt dann diese wieder eine Kompensation. Die war dann aber nicht so dramatisch und so hoch, wie das von dem Roselle festgelegt wurde. Der hat das nämlich absichtlich so gemacht, dass das dann so teuer wurde, dass man das im nächsten Jahr dann gelassen hat.
Ja, die Spielergewerkschaft wollte natürlich eine größere Fluktuation, die wollte bessere, leichtere Bedingungen für den Wechsel schaffen, verständlich aus ihrer Sicht.
Ja, weil die Spieler ja auch an diese niedrigen Gehälter, diese quasi vom Wechsel vom College in den Profi-Football hatten, ja behielten in der Regel.
Mhm.
Und die wollten natürlich auch höhere Gehälter für das, was sie da machen. 1987 gab es dann einen Spielerstreik und aufgrund dessen wurde 1989 die sogenannte Plan B Free Agency eingeführt. Da mussten Teams dann bis zum 1. Februar eine Liste aller Spieler einreichen, die sie haben und an denen eine Liste an Spielern, an denen sie die Rechte besitzen und auch behalten wollen, die sie sozusagen schützen wollen. Sie konnten 37 Spieler schützen und die anderen, bei denen dann die Verträge ausliefen, die waren dann frei. So, das sollte halt das Ziel haben, dass zumindest so die besten Spieler bei den Teams blieben.
Ja, man versuchte so einen Ausgleich zwischen den Interessen der Clubs und des Spielers zu finden, hört da so raus.
Und wenn der Spieler, der geschützt war, dessen Vertrag auslief, dann musste das Team ihm bis zum 1. Februar ein qualifiziertes Angebot unterbreiten, also in der Regel ein höheres Angebot. Und der durfte dann mit anderen Teams verhandeln. Und wenn die ein höheres Angebot machen, dann durfte das alte Team das sozusagen gleichziehen und dann musste er bei dem Team bleiben.
Mhm.
Aber auch das System wurde dann 1994 gekippt und durch das heutige System ersetzt. Also die Spielergewerkschaft hat sich mit den Franchises geeinigt, dahingehend, es gibt die normale Free Agency, aber dafür gibt es den Salary Cap. Das heißt, die Begrenzung der Spielergehälter, die ein Team in einem Jahr ausgeben darf. Allerdings gilt die uneingeschränkte Wechselmöglichkeit nur für die Spieler, die halt schon 4 Jahre absolviert haben in der NFL. Hat ein Spieler 3 Jahre absolviert, kann er auch wechseln. Allerdings gibt es da wieder diese Kompensation, wie nach dem vorherigen System, für das abgebende Team. Und 3 oder 4 Jahre sind jetzt nicht unbedingt die tatsächlichen Jahre, sondern es kommt auch darauf an, wie viele Jahre man wirklich gespielt hat, also ob man lange verletzt gewesen ist
oder Ähnliches. Also es ist etwas komplexer, als ich das jetzt in der Kürze dargestellt habe.
Und seit 2011 ist es so, dass das auch für die Rookies gilt. Da gibt's ja auch, wenn die jetzt gedraftet werden, je besser, also je früher du gedraftet wirst, desto höher ist dein Gehalt. Und das gilt aber für die nächsten 4 Jahre.
Ja.
Dann gibt's feste, bei diesen Gehaltszahlen kann man dann noch verhandeln, was sowieso direkt am Anfang sozusagen als Einmalsumme gezahlt wird, was abhängig ist von Spielen oder Ähnlichem. Da kann man dann innerhalb dieser Grenze kann man dann noch verhandeln. Und das hat dann zu erheblichen Reduzierungen von 2010 auf 2011 geführt. Denn 2010 hatte Sam Bradford für 6 Jahre 78 Millionen bekommen. Und 2011 verdiente Cam Newton als First Pick für 4 Jahre 22 Millionen. Also auch die Zeitdauer des Vertrages wurde reduziert, weil man da ja fest war in diesen 4 Jahren. Das ist auch umstritten, weil es gibt ja viele Spieler in der NFL, jetzt sind nicht die Top-Spieler, aber die, wenn überhaupt 4 Jahre spielen oder auch viel weniger spielen als die 4 Jahre.
Das sind halt sehr kurze Karrieren. Hm.
Und beim diesjährigen Draft ist es so, dass der First Pick 43 Millionen Dollar bekommt und der letzte 4,3 für 4 Jahre.
Finde ich jetzt auch nicht so schlecht, aber ist natürlich eine große Range auch. Ne?
Ich wollte gerade sagen, kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ja, der Draft selber, der dauert jetzt aktuell 3 Tage, besteht aus 7 Runden. Und die Reihenfolge der Auswahl basiert auf der Platzierung der Teams in der vorherigen Saison. Das schlechteste Team erhält den ersten First Overall Pick. Und während der Super Bowl Gewinner den letzten, den 32. Pick bekommen. Mhm. Und wenn Mannschaften nach dem Stand der letzten Saison gleich schlecht sind, dann gibt's da so eine verschiedene Regelungen, wie man dann nochmal differenziert. Da entscheidet sowas wie die Stärke des Spielplans. Gegen wen haben die so gespielt?
Ja.
Dann wird dann halt geguckt, wie die Draft-Position ist. Das wird dann auch festgelegt, das kann man dann auch nicht ändern, so ist es dann. Und am ersten Tag findet dann nur die erste Runde statt. Das sind halt so die Top-Talente. Tag 2 ist 2. und 3. Runde und Tag 3 sind 4. bis 7. Runde. In der ersten Runde muss man seine Entscheidung binnen 10 Minuten, wenn man dran ist, mitteilen. 2. Runde 7 Minuten, 3. bis 6. 5 Minuten und danach 4 Minuten in der letzten.
Was das für eine Show auch ist und wie vielen Regeln das mittlerweile so entwickelt wurde, wäre nicht für die Bundesliga auch geil, so ein Event und die besten jungen Spieler, aber das ist ja alles bei uns.
Ja, das ist halt durch Europa nicht machbar, ja. Also gibt ein Team nicht rechtzeitig seinen Pick ab, tauscht es mit dem nachfolgenden Team seinen Platz.
Gibt's schon, man kann schon dann das drauf anlegen, Plätze zu tauschen auch, um andere Spieler zu draften.
Also das hat schon gegeben. Grundsätzlich ist es so, dass jedes NFL-Team 7 Picks für 7 Draftrunden bekommen. Das wären aber nur 224 Picks. Dazu kommen in der Regel noch bis zu maximal 4 Ausgleichspicks pro Team.
Mhm.
Vereinfacht gesagt gibt es diese Picks, wenn ein Team in der Free Agency mehr Unrestricted Free Agents, also Spieler, die mindestens 4 Jahre gespielt haben und deren Vertrag ausläuft, verloren hat, bekommen die dann halt diese Picks zum Ausgleich, quasi zum Auffüllen. Also das wird dann auch so gezählt, wenn ich mir quasi einen Spieler kaufe, gebe aber 5 ab, kriege ich 4 Ausgleichspicks. Also es geht immer darum, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Das darf nicht zu unausgewogen sein. Und diese Ausgleichspicks, die werden dann in den späteren Runden 3 bis 7 einsortiert. Also die kommen dann, wenn die normale Runde zu Ende ist, werden die hinten dran gehängt. Also das ist dann wichtig, ja, ne? Damit man weiß, an welcher Nummer bin ich jetzt denn wieder dran. Da kann es ja sein, dass ich in einer Runde mehrfach dran bin.
Ja.
Da gibt es so eine geheime Formel, die ist nicht so genau bekannt, wie die dann genau einsortiert werden. Also auch diese Ausgleichspicks, die können getauscht werden, da das schon mal vorweg. Und so gibt es dann auf diese Weise insgesamt bis zu 32 Ausgleichspicks pro Jahr. Da muss man da sagen, das ist relativ komplex, gibt da noch so was Kleingedrucktes quasi. Nicht jeder Spieler, der irgendwie frei ist oder der ist nicht jeder ist ein unrestricted Free Agent, wenn er 4 Jahre dabei war, sondern der kann gecuttet werden, wenn der viele Spiele verpasst hat zum Beispiel. Und da gibt's halt so Sonderregelungen. Ja, da gibt's dann halt noch Unterschiede, wann man genau das erreicht hat.
Dann hat er im Grunde noch nicht genug für das Team gespielt und man will ihm dann dieses Recht nicht einräumen.
Genau. Und dann gibt's auch noch so, selbst wenn mal so ein Team 4 neue Spieler verpflichtet hat, aber auch 4 abgegeben hat, kann es sein, dass die trotzdem noch einen Ausgleichspick kriegen, weil die halt höherwertige Spieler abgegeben haben, als sie bekommen haben.
Immer wieder kommt für mich dieser Gedanke, man will die Wettbewerbsfähigkeit der Teams untereinander erhalten, dass keiner zu schwach und keiner zu stark wird.
Zumindest für die Zukunft gesehen, so die Chance besteht, dass man da irgendwie noch einen Ausgleich bekommt. Und dann gibt's noch einen Sonderfall. Seit einigen Jahren wurde festgelegt, wenn jemand aus einer Minderheit kommt und zu einem neuen Team geht und da auch Headcoach werden, die von kleineren Universitäten kommen und auch Teams solche Trainer abgeben, dann gibt's dann halt auch nochmal so Ausgleichspicks. Wenn die noch nicht voll sind, dann gibt's halt nochmal so besondere Ausgleichspicks, die man dann da bekommen kann. Das wird dann alles vorher festgelegt, damit jede Mannschaft natürlich weiß, wo sie dran sind.
Ja.
So, jetzt wäre das ja eigentlich relativ einfach, denkt man, ne? Jetzt weiß man ja, wo man dran ist. Jetzt kann man ja einfach den besten Spieler, der noch da ist, den kann man ja dann einfach draften. Das Problem ist nur, eigentlich ist der Draft super schwierig und auch hängt von sehr viel glücklichen Umständen ab. Denn die fängt ja schon bei der Frage an,
wer sind denn eigentlich die besten Spieler im College Football?
Das Problem im Draft ist halt, dass du ja prognostizieren musst, wie ein sehr junger Spieler in der mental und physisch viel anspruchsvolleren Profiliga sich entwickeln wird, während du bei der Free Agency ja im Grunde schon sehen kannst, was der in den letzten Jahren schon geleistet hat, weiß ungefähr seine Statistiken, weiß, was auf dich zukommt.
Denn der weiß, was der kann, was kann der nicht. Und das andere ist eine reine Potenzialanalyse mit sehr vielen Unwägbarkeiten.
Ja, der Unterschied zum Beispiel von der NFL zum College ist ja, dass du im College in der Regel weniger komplexe Spielsysteme hast. Und im College die Spieler oft nur 1-2 Jahre wirklich spielen. Die werden 1-2 Jahre herangeführt, dann spielen sie 1-2 Jahre und dann sind sie schon wieder weg.
Mhm.
Und das führt dann oft dazu, dass zum Beispiel die Plays, die da gemacht werden, halt nicht so komplex sind, nicht auf Dauer so angelegt sind, dass die das jahrelang sich implementieren können, sondern da muss ja immer jedes Mal geguckt werden, was habe ich für Spielermaterial.
Ja, ja. Interessanter Punkt. Also man kann da aus dem reinen Zahlen, die da auch abliefern, nicht so viel rauslesen, vor dem Hintergrund.
Und im College sind die physischen Unterschiede auch nochmal sehr viel größer als in der NFL. So kann es zum Beispiel sein, dass so ein Senior, der schon ausgewachsen ist, Gegner bekommt, die gerade von der Highschool kommen und noch im Wachstum sind und viel leichter sind als er.
Ah, ja.
Der dominiert dann natürlich auf seiner Position, ne? Wenn er Glück hat, dass da weniger starke Gegenspieler sind. In der NFL ist das halt, da spielen halt wirklich die Besten. Ne? Ob dann einer, der im College so dominiert hat, das auch in der NFL machen wird, das weiß man halt nicht. Und so hat sich jetzt der Riesenaufbau in den Vereinen, was alles gemacht wird, um die besten College-Spieler zu finden. Ne? Also eine riesige Scouting-Abteilung, das ist computerbasierte Analysen. Da wird jeder Aspekt des Lebens dieses College-Spielers, an dem man interessiert ist, durchleuchtet. Man befragt Freunde, Gegner. Manchmal auch, gerade auch die Spieler sozusagen, die auf der Position rivalisieren mit ihm.
Ja.
Natürlich spielt der Lebenswandel eine Riesenrolle, ne? Drogen, Alkohol und Partyexzesse kommen ja nicht so gut an in der NFL.
Ich sag Social Media, das wird dir sofort alles öffentlich.
Und natürlich, was ganz wichtig ist, wie in jedem Sport, die Krankengeschichte.
Ah ja, klar, wie belastbar ist der oder auch nicht, ne?
Es wird auch geguckt bei Spielern, wie viel haben die schon absolviert. Also man kann ja auch zu viel spielen. Es gibt auch College-Spieler, die relativ lange College spielen.
Ja, ja.
Jetzt für dieses Jahr gibt es da so ein paar Spieler, ne, so ein paar Runningbacks, wenn die natürlich schon schwere Hits kassiert haben oder auch mal Verletzungen, dann, obwohl die so gut sind, muss man ja überlegen, drafte ich den in der ersten Runde oder in der zweiten Runde?
Wie viel hat der noch zu geben, ne, vom Körper her?
Und natürlich überhaupt, wie entwicklungsfähig wird der angesehen? Ne, kommt da noch mehr oder hat er quasi schon seinen Peak erreicht?
Also eine Menge Dinge, die man da bedenken muss. Also auch, das ist schon sehr, sehr komplex.
Auf jeden Fall. Und es gibt dafür ja auch sogenannte, ja, ist das Scouting Combine. Das ist ja so ein Event, so ein Vorbereitungsevent, wo die Spieler sich präsentieren und ihre athletischen und technischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.
Man könnte fast so sagen, das sind so gemeint wie eine Art Probearbeiten. Die müssen ihre Fähigkeiten echt, also sie müssen laufen, also alles müssen die zeigen, so in Miniatur.
Und die treten ja da auch gegeneinander an. Und das kann Vorteile haben, dass ein Spieler, den man bisher nicht so gut eingeschätzt hat, da total Fabelwerte, da ist ja dies ja einer,
ja,
ein wahnsinnig schwerer Spieler, wahnsinnig schnell gelaufen. Da denkt man, boah, der ist ja noch viel besser.
Ja, explodieren, dann kann sich denn dadurch an der Draft-Reihenfolge noch was ändern?
Ja, auf jeden Fall. Also für viele. Ja, oder, ja. Aber vor allem ändert sich etwas, wenn man da schlecht abschneidet.
Ah ja, klar. In der Wahrnehmung der Teams auch. Ne?
Genau, also ist auch ein gewisses Risiko, daran teilzunehmen. Man muss es ja nicht. Also, oder
das
man
ist
kann
keine
auch
Pflicht.
Man kann auch bestimmte Disziplinen auslassen. Das machen heute viele. Also gerade ja. Diese 40-Yard-Strecken-Sprints, da könntest du ja schlecht aussehen gegen den anderen.
Ja, die werden ja oft so gefeiert. Ne? Du kannst auch da echt an Status und Image verlieren. Mhm.
Dann gibt es noch die Pro Days an den Colleges. Da können die dann die Teams der oder die Scouts der NFL, dann kommen dann vorbei und schauen sich das da an, in so einer Umgebung. Das ist auch wichtig.
Wie gibt er sich so in seinem Team? Die sehen die ja, die gucken den normalen Ablauf sich an.
Das ist natürlich so, sowohl die Scouts als auch die Spieler und deren Berater, die wissen natürlich jetzt seit Jahrzehnten über diesen Combine. Da wird auch teilweise, gibt Spieler, die trainieren extra dafür. Oder über das ganze Jahr hinweg. Nur bestimmte Abläufe, wie, da geht es ja auch bei den Verteidigern um, wie viel stemmen die. Ne, da kann ich mich natürlich jetzt ein Jahr darauf vorbereiten. Oder ich denke einfach, ich bin gut genug und trainiere gar nicht dafür. Also man muss das auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil es gibt ja natürlich auch einen Unterschied, ob ich da quasi in dieser Umgebung 100 Meter oder die 40 Yard gerade auslaufe und eine echte Spielgeschwindigkeit. Ne, also das
ist ein Unterschied.
Ist ein Unterschied. Mhm. Ne? Man darf sich davon nicht blenden lassen. Aber es schadet natürlich Spielern. Also ganz bekannt ist ja, dass Tom Brady, dem hat das gar nicht gut getan. Da werden wir später noch zu kommen. Denn der galt als sehr unsportlich aufgrund seiner Leistungen bei diesem Combine. Ja, dann gibt es natürlich Strategien für den Draft. Ein sogenanntes Draftboard wird bei den Teams oft erstellt. Das ist die Liste der besten Spieler basierend auf der eigenen Strategie, die man ja hat. Also was habe ich für einen Bedarf? Und auf was fokussieren wir uns? Und vor allem muss man ja auch immer viele Spiele in der Hinterhand haben. Man weiß ja nicht, ob man den, den man haben will, auch bekommt. Dann, wenn der nicht mehr da ist, dann nehme ich den, den und den. Und man muss das quasi ja schon voraussehen, was passieren wird. Und so ranken die oft 400 Spieler oder so. Und oft werden die dann in Ultra-Elite, Elite, Top und Good, ne? Also werden die so abgestuft. Ah. Ne? Wie gut ist einer, in welcher... Da hängt ja davon ab, wenn ich jetzt in der dritten oder vierten Runde, wenn ich da einen habe, der noch top ist oder Elite ist, dann ist das natürlich ein guter Pick. Ne? Dann überlegt man sich vielleicht, den zu holen, obwohl ich den gar nicht unbedingt brauche. Und man sagt, so gibt's insgesamt so verschiedene Strategien, die die Teams anwenden. Das ist einmal die Best Player Available. Da sucht man einfach, ich bin dran, was ist der beste Spieler überhaupt? In dieser, ohne zu gucken, brauche ich den unbedingt oder wie hilft mir das langfristig.
Ja, ja.
Und dann gibt es sozusagen die Need-Based Drafting-Strategie. Man guckt nur, was brauche ich um meine Position, wo habe ich Lücken.
Zum Beispiel schwache Offensive Line, also muss ich da besonders gucken. Ich habe kein Running Back oder meine Quarterback-Position ist nicht adäquat besetzt. Ja, verstehe.
Dann gibt es die Best Value. Man guckt so, wer kann sich da am besten noch entwickeln? Also, wo habe ich den Pick, wo ich nachher am meisten noch raushole? Da spielt dann auch heutzutage Social Media. Ist das so einer, der so viele Fans für Werbung und Ähnliches? Und natürlich, wie du ja schon gesagt hast, gibt es generell die Möglichkeit, Trading, also hoch zu traden oder runter zu traden. Trading down nennt man das. Da gibt es Teams, die machen das relativ oft. Die haben einen hohen Pick und tauschen den aber gegen viele niedrigere oder für die nächsten Jahre, ne, um dann die Kaderbreite zu verbessern. Und vor allem, um nicht die hohen Gehälter zahlen zu müssen. Also es gibt so ein paar Teams, die wollen generell nicht so die ganz hohen Gehälter zahlen.
Ja, es gibt, genau, Besitzer haben die ja entschieden, das ist für mich nicht wirtschaftlich oder ich möchte das nicht.
Genau. Und Trading Up natürlich, das ist ja das, was man auch so vor allem kennt, ne, dass jemand, weil er unbedingt etwas braucht, seinen First Pick verbessern will, irgendwie nach vorne kommen will, am besten ganz nach vorne.
Wenn der Druck sehr groß wird, dann sind sie ein bisschen in Panic-Mode und versuchen alles, um an diese bestimmte Draft-Position zu kommen, um den Spieler wirklich draften zu können, den sie.
Ja, da werden wir uns nachher mal gleich noch was angucken. Und generell gibt's dann noch die Quarterback-First-Strategie. Also generell ist ja der Quarterback oft den man haben will, den nächsten großen Quarterback-Star. Also da gibt's auch einige Teams, die sowas machen. Also daraus hat sich insgesamt auch so ein Position-Ranking ergeben. Also welche Positionen werden am häufigsten ganz vorne gedraftet? Ganz vorne natürlich Quarterbacks, das sind mit Abstand wichtigste Positionen. Und danach gibt es die sogenannten Premium-Positionen. Was glaubst du denn, was die am zweithäufigsten gewählte Position in der ersten Runde ist?
Running Back.
Nein.
Oder Wide Receiver.
Auch nicht.
Hätte
ich auch gedacht.
Moment, Cornerback.
Ja, die sind schon ziemlich.
Jetzt habe ich sie fast alle durch.
Der Left Tackle.
Left Tackle. Ist ja nicht so glamourös, aber vielleicht für das Team, um es uns ans Funktionieren zu bringen, ist das so wichtig.
Ja, also die Blindside schützt, ne? Des Quarterbacks.
Ah, na klar.
Und was auch sehr viel gewählt wird, das sind die sogenannten Edge Rusher. Also das, was wir noch so als Linebacker kennen. Also die nach vorne stürmen, um den Tackle durchzuführen.
Ach so, Edge, durch die Lücken durchrutschen, blitzen und Druck ausüben.
Ja, genau. Also Lawrence Taylor quasi.
Ja.
Das ist so, der hat das zu dieser Position überhaupt gemacht. Also das Ganze basiert ja auf seinem Spiel. Dazu werden wir auch nochmal eine Folge machen, warum das der als Verteidiger sozusagen das ganze Spiel verändert hat. Also das sind so die Hauptpositionen. Cornerbacks sind auch ziemlich weit vorne. Und dann kommen die sogenannten Skill Positions, Running Backs, Wide Receiver.
Ah, okay.
Und so die Non-Premium-Positionen, also die ziemlich weit hinten gewählt werden. Das sind dann Guards, Safety, Inline-Linebacker, also die so in der Mitte stehen. Tight Ends ist mal so, mal so. Es gibt Tight Ends, die werden ganz vorne gewählt. Es werden Tight Ends in der Mitte gewählt. Das ist so eine Mischform. Das ist ja auch ja so eine Mischung aus Blocker und Pass-Receiver. Ja, und dann gibt's natürlich noch die Special-Teams, vor allem die Kicker.
Ja, wenn man so sieht, viele, viele Punkte werden ja durch Kicker gemacht.
Genau, und das wird immer wichtiger. Also da auch die Unterschiede relativ groß sind und schwierig, eine schwierige Position, die ja viel mit Druck zu tun hat.
Stimmt, und alle gucken ja nur auf dich in der Sekunde. Die werden ja dann immer schon als, ja, das muss er. Und wenn du das dann nicht triffst, das ist schon Druck.
Ja, manchmal fragt man sich ja bei so einem Draft, wenn der dann so abläuft, wie in den letzten Jahren, manchmal, warum macht der General Manager so unvernünftige Dinge, holt Leute,
die sich dann nicht das bringen, was sich alle erhofft haben.
Ja, dazu muss man halt sehen, dass General Manager wahrscheinlich die schwierigste Position in so einem Verein ist. Es gibt nur 32 Positionen davon, also das zu werden ist schon mal richtig schwierig. Und gerade wenn es schlecht läuft, sind diejenigen, die dann auch schnell entlassen werden. Und dann kommt ein Neuer, der wieder was Neues aufbauen soll. Oft wird dann dieser neue General Manager sehen wollen, dass vor allem da, wo es schlecht läuft, vor allem beim Quarterback erstmal neue Leute geschaffen werden. Oder aber auch Leute für die Zukunft geholt werden. Oder wenn es schon so richtig schlecht läuft und sozusagen von den Fans, wie du ja eben bei den Giants beschrieben hast, der Druck so groß wird.
Aber noch schlimmer bei den Jets. Sie gewinnen den und
ja,
noch schlechter.
Du bist ganz vorne im Draft, jetzt muss aber der Superstar, und da meistens gibt's ja einen, der dann so in den Medien so bekannt ist oder so, dann sind die Erwartungen so groß. Und so kommt es dann dazu, dass solche General Manager dann oft den Druck haben, okay, ich muss noch weiter nach vorne. Ich muss diesen einen Spieler unbedingt bekommen. Teilweise wird natürlich auch durch die Besitzer Druck ausgeübt, die ja dann auch ihre Vorliebe haben.
Die werden ja alle immer kritisiert in der Öffentlichkeit.
Ja, und um dann sozusagen an die ganz vorderen Positionen zu kommen, wird dann teilweise so das Tafelsilber verscherbelt. Also oft der First-Runden-Pick, den man ja hat, und dann auch noch die First-Runden-Picks der nächsten 1 bis 2 Jahre, na, um dann den einen absoluten Topspieler. Man opfert quasi so ein bisschen die Zukunft, um einen kurzfristigen Erfolg zu haben.
Ja, sehr gefährlich. Aber es wird immer wieder gemacht.
Ja, also das ist die All-or-Nothing-Methode. Und das kann natürlich ein Team auch über Jahre hinaus richtig schädigen. Also das kann super laufen, das kann aber auch einen Riesenverlust für die nächsten Jahre geben. Also man sagt so, die beste Methode ist ja nicht nur nach dem, was ich so brauche, zu handeln, sondern so eine Mischung aus allem. Was ist verfügbar? Was kann ich machen? Und im Grunde sollte man natürlich auch nicht zu viel riskieren vielleicht im Draft. Also man weiß natürlich ja auch bei so einem Draft ja auch gar nicht, was werden die anderen wählen. Man hat natürlich, man analysiert ja auch die anderen Mannschaften. Was brauchen die? Wo haben die Schwächen? Was werden die nehmen? Wen werden die wohl nehmen? Man guckt, verfolgt natürlich die Presse. Was schreiben die so? Die haben ja diese Connections. Und manchmal kommt es ja noch kurz vor dem Draft dann dazu, dass da so hoch und runter getradet wird. Ja, da spielen natürlich auch diese Spielerberater natürlich eine Rolle. Da wird man dann manchmal vielleicht auch nervös und macht dann Sachen, die man vorher gesagt hat, machen wir nicht. So kann es natürlich auch sein, dass kurz vor dem Draft dann auch noch Informationsskandale, da hat man sich einen Spieler ausgesucht und auf einmal kommt da ein Riesenskandal aus. Dieses Jahr, da ist einer, der ist bei Gericht angeklagt, weil er Frauen geschlagen haben soll.
Ja, die Öffentlichkeit will dann ja, oder ist ja auch dann zielgespalten. Die einen sagen, ja, trotzdem unter Vertrag nehmen, ist egal. Andere sagen auf keinen Fall, weil der hat sich ja strafbar gemacht oder ist kein guter Charakter.
Man weiß nicht, was kommen wird.
Vielleicht seine ganze Strategie nochmal über den Haufen werfen, und das vorher schon denken. Also ein Worst-Case-Szenario.
Das machen die, da sitzen ja auch ganz viele Leute dann beisammen, ne, und die gucken dann, das Schlimmste, was ja passieren kann, dass was ganz Unerwartetes passiert. Dass eben zum Beispiel, wo das häufig passiert, wenn so ein Top-Quarterback nicht gedraftet wird. Und dann werden die anderen ja nervös. Warum haben die den nicht gepickt? Die brauchen doch eigentlich einen guten Quarterback. Warum machen die das nicht? Irgendwas stimmt doch mit dem Typen nicht.
Ja, was ist da kaputt? Mhm.
Ne, und dann muss man ja schnell seine Pläne umwerfen. Deshalb haben die ja oft Pläne, 20, also mindestens 32 Positionen voraus,
ja,
um zu gucken, was da passiert. Also wer sich das Ganze mal in einem Spielfilm angucken will, der sollte mal den Film Draft Day mit Kevin Costner gucken. Das ist natürlich auch so eine Liebesgeschichte und so ein bisschen überzogen alles. Aber das so abläuft und wie das hinter der Kulissen dann so läuft.
Kevin Costner spielt dabei einen General Manager, der von seinem Eigentümer gezwungen wird, einen Spieler zu verpflichten, einen Topspieler, den er eigentlich gar nicht haben wollte. Dafür opfert er quasi dann die Picks der Zukunft für die nächsten 2 Jahre und nachher versucht er das Ganze rückgängig zu machen, ohne den Eigentümer zu informieren. Also es ist ein spannender Film, man kriegt einen guten Einblick, wie sowas ablaufen könnte. Natürlich in Hollywood-Manier etwas überzogen, aber ich fand, es war ein sehr spannender Film.
Ja, muss ja passen. Aber den würde ich gerne sehen. Kevin Costner ist ja einer meiner Lieblingsschauspieler. Ich kannte den Film gar nicht.
Ja, die Geschichte des Drafts zeigt, manchmal lohnt sich riskante Moves, manchmal eher nicht. Und vermeintlich sichere First-Round-Picks, die entpuppen sich dann als echte Flop. Also einige der größten NFL-Spieler aller Zeiten, die sind relativ spät im Draft entdeckt worden, beziehungsweise denen hat man gar nicht so viel zugetraut. Allen voran natürlich Tom Brady, der erfolgreichste Quarterback aller Zeiten, wurde erst in der 6. Runde des Drafts 2000 ausgewählt. Oder Brock Purdy, Mr. Irrelevant. Und ganz herausragende Nummer 1 Picks waren Peyton Manning, John Elway. Also die waren in der im College schon Superstars und die waren es danach auch.
Schwierige, alle erwarten alles von dir und das auch zu bringen.
2011 war Bruce Allen von den Redskins als General Manager schwer unter Druck, entlassen zu werden. Ne, dass die Presse forderte das quasi schon ein und man wollte einen Top-Quarterback. Mhm. Und der bisherige Starter, der war in der Saison ersetzt worden. Es lief also richtig schlecht. Man war schon an 6. Stelle. Aber es gab mit Robert Griffin den 3. und Andrew Luck nur 2 wirkliche Top-Quarterbacks angeblich. Und so tradete man den Erst- und Zweitrunden-Pick sowie den Erstrunden-Pick der nächsten beiden Jahre an die Rams, um an Nummer 2 zu kommen.
Wow.
Man verpflichtete Griffin, der als Rookie des Jahres dann auch richtig einschlug, sich allerdings dann einen schweren Knieschaden zuzog und nicht mehr auf die Beine kam. Der hat dann nicht mal 2 Jahre gespielt, kam nicht mehr richtig auf die Beine und jetzt hatte man das alles in den investiert und quasi nur ein Jahr was rausbekommen. Oder die Chicago Bears mit dem General Manager Ryan Pace. 2017 hatte der eine ähnliche Situation. Sie waren an 3. Stelle und wollten einen Quarterback. Zur Auswahl standen Patrick Mahomes, Deshaun Watson und Mitch Trubisky. Also 2 kennt man ja. Also er hätte einen von diesen bekommen können. Das erste Team wählte dann einen Defensive End, überraschenderweise. Also waren ja schon 2 sicher, die man auf jeden Fall hatte. Aber das reichte dem Pace nicht. Er war so unter Druck. Er wollte also sicher gehen, dass er den bekommt, den er unbedingt will. Und gab den 49ers seinen Zweit- und Drittrunden-Pick, um von 3 auf 2 zu kommen. Und wen verpflichtete er? Herrn Trubisky. Hat man nie wieder von gehört.
Bingo.
Der war im ersten,
voll daneben,
ja, der war im ersten Jahr noch gut, ließ danach. Und der Vertrag wurde dann nicht mehr verlängert und man hat nie wieder was von ihm gehört.
Ja, so kann man daneben liegen. Ne? Das zeigt die Komplexität und die Schwierigkeit des Ganzen. Und kombiniert mit Druck von außen. Eine riesige Erwartung.
Ja, und der Witz war, die 49ers, die ja dann getauscht haben, die haben gar keinen Quarterback gewählt. Die haben Solomon Thomas, einen Monster-Defense-Spieler, verpflichtet. Wobei man sagen muss, die haben jetzt quasi die Bears nicht verarscht oder so. Weil die hatten Angebote auch von anderen Vereinen auf Nummer 2 zu kommen. Also, aber das zeigt, wie komplex das ist, ne? Und wie groß die Not manchmal ist. Und dann geht das so richtig schief.
Brauchst halt auch doch noch Glück, neben der ganzen Verwissenschaftlichung dieses Prozesses.
Also hier muss man natürlich auch sagen, bei dem letzten, dass man, dass einer, oder bei dem ersten, dass einer so eine Verletzung bekommt, das kann man natürlich nicht vorhersehen. Ne? Das hast du ja bei allem, das hast du ja im Fußball ja auch, wenn er jemand für 90 Millionen verpflichtet und der hat danach einen Kreuzbandriss, hast du halt auch Pech.
Ja.
Und bei dem Robert Griffin war es dann auch so, man hätte auch Russell Wilson verpflichten können, der ja heute noch Top-Quarterback ist. Aber vor allem Trubisky statt Mahomes zu verpflichten, das ist schon richtig schlechtes Scouting. Wahrscheinlich.
Ja, das bleibt in Erinnerung. Ja,
auf jeden Fall.
Negativ.
Ja, auf jeden Fall. Und die Chiefs zum Beispiel, die haben den Mahomes am 26. Stelle ausgewählt. Also der war da noch nicht weg, obwohl der ein Top-Quarterback war. Das war das dann halt. Warum haben die denn den Trubisky verpflichtet und nicht den Mahomes? Und die Chiefs, die konnten einfach abwarten. Die mussten nicht hochtraden, weil die hatten schon einen richtig guten Quarterback mit Alex Smith. Das war jetzt nicht der absolute Top-Quarterback. Der konnte auch noch ein paar Jahre spielen, theoretisch. Also man hatte nicht diesen Riesendruck. Also man muss auch schauen, dass Quarterbacks, zum Beispiel Aaron Rodgers, der wurde als 24. gedraftet von den Green Bay Packers, die auch in der Regel sich dann Zeit lassen. Die hatten schon Leute, also bei den Aaron Rodgers hatten sie ja Brett Favre schon und die haben den Rodgers nur genommen als sozusagen für die Zukunft. Man muss ihn nicht haben, aber wenn er noch da ist, ist es super.
Nimmt man den gerne mit.
Und zum Beispiel in den letzten beiden Jahren, also in 23, haben die Bears die Nummer 1 Pick abgegeben. Also es hat es nicht so oft gegeben, aber auch das gibt man schon mal ab an die Carolina Panthers. Dafür haben sie von den Panthers Nummer 9, Nummer 61 im Pick bekommen, den Erstrunden-Pick 24, den Zweitrunden-Pick 25 und den Wide Receiver DJ Moore. Also da kannst du viel rausholen, ne? Ja, schauen wir uns am Ende nochmal so ein paar legendäre Drafts und Picks an. Die beste Draftklasse gilt 1957, weil aus diesem Draft insgesamt 9 Hall of Fame Spieler zustande kamen. Das war der Running Back Jim Brown von den Cleveland Browns.
Wow, ja.
Und da haben wir ja schon in der Folge über Paul Brown was zugehört, dass der ja auch ein ganz schwieriger Typ war.
Aber ein überragender Sportler.
Ja, dann gab es noch Paul Hornung.
Ja, the Golden Boy.
Der von den Packers zum Quarterback, zum Running Back umgeschult wurde und später sogar zum Kicker. Also der war Multitalent anscheinend.
Ja, auch. Ja, war der.
Len Dawson, Quarterback der Chiefs. Sonny Jurgensen von den Eagles und Redskins. Dann so Right Receiver Tommy McDonald, Donnie Maynard. Also das waren 8 Top-Leute in einem, deshalb gilt er als besonders gut.
Ja, sind alles namhafte Spieler. Ja,
knapp gefolgt von dem Draft von 1983. Das war das Jahr der Quarterbacks.
Ah, ich wollte es gerade sagen, da sind wir ja gerade zu Fans geworden. Das waren ja alles. Ich bin mal gespannt, wen du jetzt aufzählst.
Dabei waren John Elway, Denver Broncos, der in 5 Super Bowls stand und 2 gewonnen hat. Jim Kelly, der Quarterback der Buffalo Bills, der 4 Super Bowls verloren hat. Und Dan Marino, der All-Time-Passing-Leader und beste Quarterback, der nie einen Super Bowl gewonnen hat. Alle in einem Jahr.
Miami Dolphins, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, dem bei seinen tollen Spiralwürfen zuzugucken.
Also insgesamt waren es halt 6 Top-Quarterbacks, die im College Stars waren. Das war sehr ungewöhnlich, dass die zur selben Zeit alle dahin gewechselt sind in die NFL. Aber es gibt ja halt auch Spieler, wie ich schon erwähnt habe, die besonders spät gedraftet wurden. Tom Brady haben wir ja schon erwähnt, 199. Pick. Und bei dem, habe ich ja eben auch schon mal erwähnt, war es halt so, dass dieses Scouting-Combine so katastrophal schlecht war. Er war der langsamste und unsportlichste Quarterback von allen und auch noch dazu relativ schmächtig. Also dem hat man gar nichts mehr zugetraut danach. So kann man sich dann irren. Aber auch Joe Montana war der 82. Pick, weil auch da die Scouts ihn eher als durchschnittlich und er war halt nicht groß, nicht besonders groß und hatte auch nicht diesen super Arm für diese ganz weiten Pässe.
Ja.
Aber auch da hat man noch nicht so auf das Mentale wahrscheinlich, oder das kann man ja auch schlecht einschätzen. Aber es sind halt nicht nur Quarterbacks, also zum Beispiel Bo Jackson, der wurde auch ganz spät gedraftet. Der Running Back, der auch gleichzeitig ja Baseballspieler war, der war ja so ein Superstar im College.
Voll der Hype. Es gibt immer noch legendäre Werbespots.
Ja, der hat sich ja leider nur dann relativ früh verletzt und musste seine Karriere relativ früh beenden.
Mhm.
Und wir hatten ja auch Johnny Unitas schon in meiner Folge. Und der war der 102. Pick und der hat ja sogar in der Preseason seinen Job wieder verloren. Ne, wurde da von den Steelers entlassen.
Der war ja quasi, richtig, der war fast draußen.
Genau, der war schon sehr draußen.
Mhm.
Aber wie ich auch gesagt habe, es gibt natürlich auch sehr schlechte Picks, die auch Franchises langfristig geschädigt haben. Auch da habe ich ja schon eine Folge zugemacht bei den Cleveland Browns. Da hat der Paul Brown ja den Halfback Bobby Mitchell gegen die Rechte von einem Ernie Davis eingetauscht, dem Heisman Trophy Gewinner und Running Back, obwohl man ja schon Jim Brown hatte, den Running Back überhaupt in der NFL. Und den wollte er ja dann haben, um diesen Jim Brown, diesen aufmüpfigen und schwierigen Typen loszuwerden.
Ja.
Das Problem war ja nur, dass dieser Davis kein Spiel gemacht hat, weil er dann im selben Jahr noch an Leukämie erkrankt ist.
Ja, und echt tragisch. Aber
hat dann, ja, und das hat dann dem Paul Brown ja auch seinen Job gekostet. Den konnte man zwar nicht entlassen, aber er hatte da nichts mehr zu sagen. Also im Grunde hat es ihn geschädigt, die Browns geschädigt, ne, weil man da ja auch zwei Erstrunden-Picks für die Zukunft auch noch abgegeben hat.
Ja, die Browns haben nie wieder bisher zumindest nicht an diese Erfolge anknüpfen können.
Nee, die haben auch generell so eine gewisse Tradition für schlechte Picks, also in den 2010er Jahren. 2014 hatten sie sich durch zwei frühe Trades Erstrunden-Picks bekommen. Und an achter Stelle verpflichtet man Justin Gilbert als Top-Cornerback und Quarterback Johnny Manziel. Beide flippten ziemlich aus, ja, kamen mit dem Ruhm nicht klar. Gerade Johnny Manziel, der ist ja bekannt durch die Netflix-Doku, die es zu ihm gibt.
Ja, totaler Freak.
Ja, so ein richtig...
Muss man leider sagen.
Ja, da muss man ja auch sagen... Relativ kleiner, schmächtiger Quarterback, aber mit einem Riesentalent, der aber dann mit dem Ruhm überhaupt nicht klargekommen ist. Aber auch 2016 haben die Browns dann nochmal einen Corey Coleman verpflichtet, der hat dann auch nur zwei Spiele oder zwei Saisons gespielt. Also da gibt es so eine ganze Reihe von Flops. Und natürlich gibt es auch einige Nummer-1-Picks, die gefloppt sind. Und der schlechteste aller Zeiten mit Abstand gilt Jamarcus Russell, der 2007 von den Oakland Raiders als Riesenversprechen verpflichtet wurde. Da gab es dann erst schon das Problem, dass er gar nicht für die Raiders spielen wollte und mehr Geld verlangt hat. Und dann haben sie ihm auch noch mehr Geld gezahlt. Dann hat er durch seinen Streik die Saisonvorbereitung verpasst. Und dann fiel er noch durch besonders schlechte Arbeitsmoral auf. Kam im Sommer nach der Pause völlig außer Form, hatte viel zugenommen. Der komplette Antiprofi, dem hat man mal ein Videoband gegeben, dass er studieren sollte. Und das hat er natürlich nicht gemacht. Und das kam dadurch raus, dass das Band leer gewesen war. Und er erklärt hat, er hätte sich das alles angeguckt. 2010 war dann auch Schluss. Wenn man dagegen sieht, dann so in den neueren Zeit, Cam Newton war Nummer 1 Pick. Joe Burrow war Nummer 1 Pick. Eli Manning. Ne? Also da gibt's natürlich auch echte Top-Talente, die sich dann dauerhaft auch durchgesetzt haben und auch... Ich bin mal sehr gespannt, wie es dieses Jahr ausgehen wird. Ich habe mir so einiges schon angehört, so zu Mock-Drafts. Wir haben ja kein so besonders gutes Jahr, was man so hört. Wenig gute Quarterbacks.
Also wird es umso spannender, könnte man vermuten, wer die
auf
dann
auf jeden
bekommt.
Fall. Es hängt ja auch ein bisschen davon ab. Mal sehen, wo Aaron Rodgers landet. Ne, das wird ja davon abhängen. Dann brauchen die ja keinen Quarterback mehr. Ja, das war also meine kurze Geschichte über den NFL Draft. Ja, ich habe mir auch ja ein Buch dazu durchgelesen, der NFL Draft, quasi für Fans. Ne? Da wurde auch so die Geschichte und so diese Dinge alle nochmal so erklärt. Das ist relativ neu, sehr dünnes Buch.
Ja, und wann geht's denn
am
genau los?
Am 23. bis 26. April, da geht's los. 24. bis 26. April.
Das war total spannend. Lieben Dank.
Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.